Meine Damen und Herren, es singt für Sie das Niveau!
Es ist Sommerzeit, alle fliegen ins Meer, doch der Weg zum Gate, der gestaltet sich schwer. Warteschlangen, Warteschlangen, Warteschlangen und du schwitzt. Doch ich weiß, was du brauchst, also mach mal deine Öhrchen spitz. Trash, Trash and Boobies, Trash and Boobies, Trash and Boobies und ein Bier.
Lecker.
Trash.
Trash.
Aloha und herzlich willkommen hier zurück beim Trash-Taucher. Ihr seid wahrscheinlich wieder mal derbe am Schwitzen, weil wir sind ja auch jetzt hier frisch im August angekommen. Das Wetter wird nicht besser, die Hitzewelle ist durch, ihr seid hoffentlich gut durchgekommen. Und deswegen ist heute was im Programm, was uns hoffentlich ein bisschen kühle Luft um die Nüstern bläst. Und der ist natürlich wieder mal nicht auf meinen Mist gewachsen. Wir sind noch im Wunschfilm-Monat Numero Duo. Und der heutige Wunschfilm, den stelle ich euch gar nicht selbst vor, sondern der Wünscher selbst ist hier mit an Bord. Und deswegen darf ich Sergej vom Nachtprogramm-Podcast begrüßen. Hallo Sergej.
Grüß dich Steffen. Ich freue mich sehr, dass ich diese Einladung erhalten habe. Oder soll ich viel besser sagen, vielen Dank, dass ich mich hier hinein einladen durfte.
Ja, du hast ja mitbekommen, dass ich deinen Wunsch gelesen habe und hast dich sofort gemeldet und gesagt, hey, ich muss da mitreden.
Ja, ich war ja sehr erstaunt. Ich dachte erst, dass jetzt halt Tausende von Wünschen eintrudeln werden und du dir nur die süßesten Rosinen rauspicken wirst. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mein Wunsch ernst genommen wird. Aber als der dann tatsächlich aufgelistet wurde, dann ging bei mir alle Zahnrädchen im Kopf an, loszurattern. Und ich dachte mir, nee, das geht nicht ohne mich. Also das ist so ein Film, der begleitet mich seit der Kindheit und schon seit ich persönlich mit dem Podcast angefangen habe, umtrieb mich der Gedanke, irgendwie den in Podcastform zu verbraten, auch wenn er streng genommen nie in mein Konzept, in mein Portfolio gepasst hat. Aber irgendwie habe ich schon mal versucht, hier und da mal Leute dafür zu gewinnen, mal eine Ausnahme zu machen. Und das war jetzt doch mal die perfekte Gelegenheit, in dem Fall im Trash-Programm, weil ich schon gerne immer wieder auch mal den Film in der Vergangenheit Leuten angepriesen habe oder schmackhaft gemacht habe als eine Art Trash-Film.
Ja, da müssen wir heute dann, werden wir sehr ausgiebig drüber reden, ob er hier dann tatsächlich auch richtig gelandet ist. Aber ich war sehr erfreut über den Wunsch, weil wir haben es mit einem schönen Kontrast zu tun. Du, der damit aufgewachsen ist quasi, den schon x-mal gesehen hat und ich, der den das erste Mal gesehen hat. Es wird heute eine sehr, sehr spannende Betrachtung. Aber du hast auch gesagt, es passt bei euch normalerweise nicht ins Konzept. Für die Leute, die jetzt den Nachtprogramm-Podcast nicht kennen, ich kenne euch nur am Anfang, da war es ja mal Fratzengeballer. Ich glaube, so habe ich euch mal kennengelernt auf Instagram. Was deckt ihr denn so ab?
Es ging los, wir waren schon immer ein Actionfilm-Podcast, damals mit dem Dominik Hug, der jetzt sein eigenes Projekt, den Actionkult, betreibt. Und wir haben es aus Themenspezifikationsgründen haben wir uns ein bisschen entzweit, aber werden weiterhin hier und da mal gemeinsam was machen, gastieren und Co. Jedenfalls, ich war dann ursprünglich auch mit dem Namen Fratzengeballer nicht zufrieden, weil der ist auch nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern ist demokratisch erwählt worden in unserem Actionfilmforum mit einer überragenden Mehrheit von 2 Stimmen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich dachte mir, ich möchte jetzt ein bisschen so meinen eigenen Stempel draufdrücken und ich habe was gewählt, womit ich mich identifizieren konnte, was wirklich auch so meine Filmsozialisation widerspiegelt, nämlich nachts vom TV abhängen und dort den geilen Scheiß, nämlich Schwarzenegger und Co., Jackie Chan Filme, das alles lief nachts im TV. Das habe ich mir angesehen und einer der Forummitglieder aus dem Liquid Love Forum, der Kami, ebenso wie der Dominik Cook, der ist jetzt mein aktueller Dauerpartner, mit dem ich eine große Freude habe, über gelegentlich auch mal Trash-Filme zu sprechen. Wir haben vor allem eine Affinität zum Hongkong-Action-Kino. Also jeder, der Fan ist von Jet Li, Jackie Chan, aber auch John Woo oder auch vielleicht Sachen, die man sonst nicht kennt. Keine Ahnung, Filme mit jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Klassiker.
Filme mit Daniel Lee oder mit, also auch die zweite B-Reihe des Hongkong-Kinos wird abgedeckt, aber auch sonst ein populäreres Action-Kino. Hauptsache, es geht hart zur Sache. Zuletzt hatten wir Running Man im Podcast und das ist so ein klassisches Thema. Und ja, irgendwann dachte ich mir, wie schaffe ich es da nur irgendwie den väterlichen Frost hier reinzubringen? Weil, und dann kommst jetzt du ins Spiel.
Genau, da bin ich quasi die Plattform, die sich dir da geöffnet hat, weil hier reden wir heute nicht über Schwarzenegger in knallig bunten Latexanzügen, sondern wir haben es über Menschen in Kostümen, die durch einen Märchenwald stolpern. Und um was es in dem heutigen Film Väterchen Frost, Abenteuer im Zauberwald, wie ja im Deutschen auch so schön untertitelt ist, geht, habe ich euch mal von einem DVD-Klappentext ganz dreist geklaut und werde ich mal rezitieren, für die, die mal wieder reinkommen wollen.
Die Handlung.
Es war einmal vor langer Zeit ein alter Mann und eine böse alte Frau. Die hatten zwei Töchter. Die Tochter des Alten, Nastjenka, genannt Nastja, ist fleißig und wunderschön und die Tochter der bösen Alten, Mafuschka, faul und hässlich. Nastja leidet sehr unter der Stiefmutter, die nur Augen für die eigene Tochter hat. Eines Tages begegnet Nastja im Wald dem jungen, eitlen Prahlhans Iwan, der sich Hals über Kopf in sie verliebt. Als Iwan aus lauter Hochmut eine Bärenmutter töten will, verwandelt ihn ein Waldmännlein selbst in einen Bären. Erst mit dem Erfüllen einer guten Tat bekommt er seine menschliche Gestalt zurück. Sofort begibt sich der Jüngling auf die gefährliche Suche nach seiner Liebsten. Doch Nastja wurde inzwischen von der bösen Stiefmutter verstoßen. Allein und verzweifelt trifft sie im tief verschneiten Wald auf Morosko, Väterchen Frost. So, das ist der ganze Film eigentlich schon erzählt, aber bis auf das Ende gefühlt.
Ja, das Ende fehlt noch.
Die
Stellen fehlen noch.
Die besten Stellen, die werden wir da noch beleuchten. Aber wie ihr es gewohnt seid, natürlich wollen wir auch ein bisschen auf den Background gucken. Und ich habe im Vorfeld hatten wir es schon davon, ich habe sehr viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die mitbekommen haben, dass wir über Väterchen Frost reden werden oder dass es auf jeden Fall thematisiert wird und die mich angeschrieben haben und gesagt haben, boah, den habe ich in meiner Kindheit gesehen. Und habe gesagt, wow, krass. Wo kommen die Leute auf einmal alle her, die Sowjet-Märchenfilme geguckt haben? Ich habe in meinem Leben, glaube ich, gefühlt bewusst noch keinen einen gesehen. Von daher war ich da sehr gespannt und war dann natürlich bei der Recherche sofort mit drin, dass wir hier es mit dem Kino Studia Imeni M. Gorkogo zu tun haben, also ein sowjetisches Filmstudio. Aber die deutsche Synchro wurde natürlich von der DEFA erwartungsgemäß umgesetzt und die waren da ja so die Platzhirsche, die das Ganze dann hier rübergebracht haben.
Und ich würde auch sagen, ich würde auch behaupten, die haben die Filme auch nachhaltig international damit am bekanntesten gemacht. Ich spiele damit darauf an, dass zum Beispiel einer der anderen Märchenfilme, nämlich der danach kam nach Väterchen Frost, Feuer, Wasser und Posaunen, der ist nämlich bei Letterboxd zum Beispiel wirklich nur mit dem deutschen Cover vertreten. Also das sagt dann einiges, wenn man international nach dem Film sucht.
Ja, stimmt. Da wird es dann gerade wenn es um solche Sowjetfilme geht, ja, gerade im westlichen Markt, ist manchmal gar nicht so einfach. Also diese Märchenfilme, die kriegt man zum Glück inzwischen relativ gut auf DVD, habe ich gesehen. Aber da ist ja so viel mehr. Ich habe gesehen, was dieses Studio Gorkogo noch gemacht hat. Ich habe von den Filmen noch nie was gehört, selbst mit den deutschen Titeln.
Du, die Welt der Filmsümpfe, die ist sehr weitläufig und tief. Geht's.
Ja.
Also es gilt auch für andere Bereiche jetzt, nicht nur für Sowjetfilme.
Ja, absolut. Aber welcher Name mir tatsächlich bekannt vorkam, war der vom Regisseur, nämlich Alexander Roux oder Roux?
Roux. Also der ist ja, wie ich mir es angelesen habe, der Sohn eines ursprünglich irischstämmigen Menschen gewesen, der irgendwas blablabla Roux hieß, also R-O-W-E. Ah. Und in Russland wurde das dann irgendwann zu Roux.
Okay, genau. Über den habe ich nur rausgefunden, dass der, was diese Märchenfilme angeht, einer der großen Macher war, was sie in der Sowjetzeit zusammen mit Alexander Pütschko, oh Gott, ich bin so furchtbar in russischer Aussprache. Ich muss den Kram immer transkribieren, aber aussprechen kann ich es nicht. Und das scheinen aber so die stilprägenden Macher im Sowjet-Märchenfilm gewesen zu sein. Der ist, glaube ich, nur paar 60 geworden, hat aber ziemlich viele Filme gemacht.
Der hat sehr viele gemacht und tatsächlich so alle, die man so kennt, auch die aus dieser Feder, die ähnlich wie aus derselben, auch in dieselbe Kerbe schlagen, wie Väterchen Frost, die sind alle von ihm. Aber diese eben, also die Väterchen Frost und die, die danach noch kamen, das ist schon so das Spätwerk. Er ist dann irgendwie in den 70ern gestorben. Das ist ein Film aus den frühen 60ern. Und aber seine ersten Filme gehen ja in die 40er zurück, von denen ich auch ein paar gesehen habe. Dazu gibt's eben Caché Bismertny, also das unsterbliche Gerippe und die schöne Vasilisa, was ich für einen sehr beeindruckenden Märchenfilm gehalten habe, weil der jetzt weniger trashig war, aber durchaus beeindruckende Effekte hatte, gerade für einen Film aus den 40er Jahren. Also den kann ich an der Stelle auch mal empfehlen. Aber ja, wirklich, die Filme, also alles, was man so an, was ich an russischer Folkloristik so kenne, das ist so alles von ihm verfilmt worden. Gibt es bestimmt auch andere, aber so die ich kenne, die auch aus der Kindheit kenne, die sind wirklich alle von ihm. Und das gilt eben auch für Väterchen Frost, den ich, wie gesagt, damals als kleiner Bub, aber eben auch schon auf Deutsch gesehen habe. In Deutschland haben mir meine Eltern die ganzen Filme Väterchen Frost zusammen mit das Hirsch mit dem goldenen Geweih und die schöne Varvara, die hatte ich auf VHS. Doch es hat sich wirklich nur dieser eine Film hat sich für mich da hat für mich herausgeragt und der hat mich dann wirklich über die Kindheit hinaus, wirklich über die Teenagerjahre bis ins Erwachsenenalter, bis in den August 2022 hinein begleitet. Und da war ich schon erstaunt, warum war es eigentlich so, dass diese anderen Filme so dort in der Kindheit zurücklagen und ich die nie so richtig angefasst habe oder nicht so richtig gucken wollte oder ein bisschen geguckt habe, aber die mich nicht beeindruckt haben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es dieses Credo, das man als Kind pflegt. Warum sollte ich mir etwas angucken, was ich noch nicht kenne? Und die Väterchen Frost kannte man halt. Da hat man sich drauf eingelassen. Da hat gefallen. Aber das hat man so ins Herz und ins Vertrauen geschlossen, dass man irgendwie ähnlich Gelagertes irgendwie nicht akzeptieren wollte. Und ich habe mir zumindest in Vorbereitung auf den Podcast, habe ich mir mal auch diese anderen Filme, die ich damals hatte, aber nicht entsprechend mit viel Aufmerksamkeit gewürdigt habe, die habe ich mir jetzt nochmal angeguckt in dieser Woche, nur um für mich festzustellen, für mich die Frage beantworten zu können, warum ich eigentlich die nicht genauso mochte oder warum ich die als schwächer empfunden habe. Da können wir jetzt mal im Detail drauf eingehen, aber
Also das heißt, du hast dir nochmal die zwei, drei anderen älteren Märchenfilme, die du so verbunden hast,
reingezogen. Genau, die späteren, die jetzt nach Väterchen Frost kamen, die schöne Barbara, das Hirsch mit dem goldenen Geweih, Feuer, Wasser und Posaun. Nee, mach mal, der hat einen komischen Titel. Feuer, Wasser und Posaun, ja doch. So rum. Und aber auch die älteren aus den 40er Jahren, wobei den einen Caché Bismertny, den habe ich auch schon letztes Jahr mal zufällig gesehen. Da gab es ihn bei YouTube und diese Filme aus den 60ern, die sind wirklich so aus einem Guss. Also man merkt wirklich, dass es derselbe Regisseur ist. Man merkt wirklich, dass es dasselbe Studio ist, dieselbe Machart. Es ist ähnlich wie bei Shaw Brothers Film. Hast du einen gesehen, erkennst du alle irgendwie wieder. Das ist irgendwie dieselbe optische Soße.
Da sieht man direkt, ach, das ist wieder Gorkogo, weißt du Bescheid, genau.
Ja, genau. Ja, aber man sieht es auch, es ist natürlich auch die Folkloristik, die hier bedient wird, die russische Folkloristik. Du hast dann wirklich diese Häuser, ne, die eben so aussehen, wie sie aussehen. Du hast junge, stramme Burschen, die diese komischen weißen Kleider tragen. Und wiederkehrende mythologische Figuren, wie eben die Hexe Baba Yaga oder eben der Väterchen Frost, da kam jetzt wirklich nur in dem Väterchen Frost vor, aber die Hexe, die ist fast in jedem Film zugegen gewesen, mit verschiedensten Charakterzügen, mal bösartiger, mal etwas ratgeberischer, aber sie war irgendwie immer buckelig zugegen, mit mehr oder weniger Screentime.
Genau, buckelig, hexenmäßig. Ich würde sagen, wir können einfach direkt reinsteigen, weil ich habe jetzt auch, ich suche ja eigentlich auch immer nach Budget. Aber ich bei so Filmen finde ich es immer schwierig rauszufinden, was hat der denn damals gekostet?
An Rubel und dann das jetzt das hier.
Dann noch umrechnen und dann 60 Jahre in die Vergangenheit und dann, ach du lieber Gott, das lassen wir heute mal. Ich kann euch aber noch die Laufzeit sagen, weil wir haben es hier mit knapp 80 Minuten Laufzeit zu tun.
Ja, wobei man ja hinzufügen muss, dass der Film damals in Deutschland gekürzt rauskam. Zwei Szenen wurden ja herausgeschnitten.
Ja.
Mehr oder weniger entbehrlich schon, aber ist.
Ja.
Okay, wir kommen auf die Szene im Einzelnen drauf, wenn wir jetzt die Handlung minutiös hinunterrattern werden.
Genau. Wir gehen jetzt hier alle Highlights des Films durch. Also macht euch gefasst, holt eure eigenen Erinnerungen hoch oder spätestens am Ende seid ihr wahrscheinlich wieder voll drin und habt Bock, den Film zu gucken. Und ich finde schon allein, der Anfang ist ja so ein klassischer Märchenfilm. Aber da ist mir schon aufgefallen, ich habe mir gedacht, hä, der Film heißt doch Fertig in Frost. Und dann fängt er an mit so einem Lauftext, der runterrattet und alles ist vor so einem grünen Wald. Und dann habe ich bei der Recherche rausgefunden, aha, die haben ja in Deutschland haben sie den Vorspann geändert, die Säcke. Weil ja erst ab der Hälfte des Films irgendwie Winterzeit dann wird, wenn Fertig in Frost erst auftritt. Und scheinbar war das denen zu wenig Winter, deswegen haben sie dem Ding quasi ein Frühjahrs-Intro gegeben. Fand ich sehr merkwürdig.
Ja. Ja, du meinst diesen blauen Hintergrund, wo auch der Titel dann schön in frostigen Buchstaben
genau,
und dargestellt wird.
Genau, und dann werden wir ja begrüßt von einer netten alten Dame.
Die Märchenerzählerin, genau.
Genau, so die habe ich gelesen, das hat auch der Regisseur scheinbar sehr gern als Stilmittel einbesetzt, also eben so eine ältere Dame mit Kopftuch, die aus so einem Häuschen durch so ein Fenster guckt, wie so ein Kasperle-Theater so ein bisschen.
Ja eben, und das zieht sich tatsächlich durch all diese Filme, also ab den 60ern, in diesen 40er-Jahren-Filmen war das nicht so, aber jetzt die späteren, da hat er in all diesen Filmen dieses Stilmittel gehabt und es hat sich dann noch gehäuft, also in dem Film kam sie nur am Anfang und am Ende vor, in späteren kam sie auch mal zwischendurch mal als Interlude.
Die Märchenoma. Die Märchenoma quasi. Genau. Und wir werden ja dann auch direkt, ich meine, die Story, ihr habt vorhin die Handlung schon gehört, es ist so eine wilde Mischung. Und ich habe erstmal dann überlegt, so während dem Film, was steckt denn da alles an Märchen drin? Und ich meine, es sind ja sowjetische bzw. slawische Folklore, was da ja drin steckt. Du hast schon Baba Yaga und so genannt und Fertig im Frost ja selbst auch. Aber ich hatte ganz viele Vibes so in die Richtung Aschenputtel, Rotkäppchen, Brüderchen und Schwesterchen, das sind ja so die deutschen Grimmschen Vertreter. Ja. Und das war hier alles irgendwie bekannt, aber dann auch wieder anders. Was hast du so an Folklore alles rausgesehen? Weißt du, was da drin steckt?
Also ich habe jetzt mir zumindest nicht die Mühe gemacht, um noch zu gucken, welches der Ausgangsmaterialien irgendwie vor oder nach den Grimm-Varianten kam. Weil irgendwo haben sie ja doch Ähnlichkeiten, aber Märchen haben es ja generell so an sich, dass man so klassische Bilder bedient von jungen Menschen in prekären Situationen, die gebeutelt werden und die geschändet werden und die sich erst im Laufe des Films später mal beweisen dürfen und dann zum Glück finden. Und in dem Film ist es auch so, ist tatsächlich, wie du sagst, es ist ein ziemliches Chop Suey. Es ist eine Ansammlung verschiedenster Märchenmotive. Ursprünglich wollte man ja eigentlich nur Fertig in Frost verfilmen, aber die eigentliche Fertig in Frost-Geschichte ist recht kurz. Also bei YouTube kann man sich das reine Märchen anhören, geht irgendwie 3 Minuten oder sowas.
Läuft.
Als Hörspiel zum Einschlafen. Und sie beinhaltet wirklich nur den Part mit Nastenka und ihren Vater und den Stiefeltern, wie sie eben im Wald ausgesetzt wird und später wieder zurückkommt und man wollte dasselbe wiederholen mit der hässlichen Tochter und die hat eben weniger hübsche Mitgift bekommen. Und das ist quasi die reine Fertig in Frost-Geschichte. Und das Ganze hat man eben garniert mit dem hübschen Ivan, der zunächst in einen Bären verwandelt wird. Das ist offenbar, also die Geschichte kann ich vorher auch nicht aus dem Ivan und der Pilzkopf. Das heißt, glaube ich, das ist ein separates Märchen. Mhm. Und und Baba Yaga an sich, die ist so Jahrhunderte alt, die Figur an sich, die in so vielen verschiedenen Varianten vorkommt. Die hat es ja sogar, die ist ja eigentlich der große Star des Filmes, die hat es ja wirklich auch in den Westen geschafft und darf uns entweder nur namentlich zum Beispiel bei John Wick mal vorkommen. Ne? Keanu Reeves ist hier die große Baba Yaga. Oder eben auch bei Hellboy, wie ich es gesehen habe. Ich muss ja sagen, ich habe ja den jüngsten Hellboy, den 2019er, den habe ich nicht gesehen, auch aufgrund der Kritiken. Aber als mir jetzt neulich Trailermaterial begegnet ist von dem Film, war ich sehr angetan, also von der Darstellung des Hauses und von der Baba Yaga. Ich bin fast schon heiß geworden auf den Film.
Es ist tatsächlich, glaube ich, nur so eine 5-Minuten-Sequenz, aber das stimmt, so dieses Hausmotiv, was auch hier vorkommt, das haben sie da tatsächlich gut übernommen. Ich kenne tatsächlich nur einen Horrorfilm. Also ich glaube, da kommt es ja auch häufig vor, gerade so als Hexenfigur, wenn man hier auf dem westlichen Markt sagt, hey, wir brauchen mal was anderes. Ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren kam ein gleichnamiger Horrorfilm, der hieß auch Baba Yaga, glaube ich, raus.
Ja, den würde ich noch sehen wollen, wenn er. Ich habe generell eine große Schwäche für Hexen. Also ich mag an sich die mythologische Figur der Hexe, also nicht, dass ich jetzt ein Experte wäre, aber es ist für mich eine wirklich sehr gern gesehene Figur, die ich sehr gerne konsumiere. Sei es ein Horrorfilm, aber sei es auch vielleicht ein Comedyfilm. Ich finde die Darstellung immer charmant und faszinierend. Also ich mag auch sowas wie The Witch von Robert Eggers. Viele würden ihn wahrscheinlich eher, glaube ich, zum Kotzen finden. Aber ich kann mit sowas was anfangen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich zusätzlich im Speziellen so eine Schwäche habe für so alte, grummelige Damen, weil die für mich immer so ein perfektes Horrormotiv sind. Also es ging bei mir los, irgendwie einer meiner ersten Filme überhaupt war Tanz der Teufel, Tanz der Teufel 2. Und da hat sie für mich auch, ist dieses Motiv aufgekommen, der untoten, bösen Oma, die im Keller lauert.
Mit dem Giraffenhals.
Mit dem Giraffenhals später, ja. Und da hat sich für mich so manifestiert, dass ich so ein bisschen eine Faszination hatte für alte, böse, grummelige Damen. Und das kommt perfekt bei so einer Hexe zur Geltung. Und gerade wenn es eine ist, wie hier in Felix im Frost, die ja übrigens von einem Mann gespielt wird, Grégory Millard.
Der ist übrigens Mann?
Das ist ein Mann, der das spielt.
Oh mein Gott.
Das ist ein Kerl. Und der Kerl spielt sie nicht zum ersten Mal. Er hat sie schon in den 40er Jahren gespielt. Ui. Und er ist quasi der Stammschauspieler für diese Hexe.
Ach, wie geil ist das denn? Ach, sehr geil. Okay, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet.
Ja, dadurch wirkt sie doch erst so recht hässlich, wenn eine kleine Frau so eine Oma darstellt.
Stimmt, die. Okay. Jetzt sehe ich sie in einem ganz anderen Bild. Genau, aber wir bekommen ja am Anfang die Hexe, da komme ich später nochmal drauf, ich habe mir da einige Notizen zugemacht, aber am Anfang habe ich mir erstmal aufgeschrieben, Marfuschka, Fragezeichen, eine Riesenwiege. Da habe ich mir gedacht, wir bekommen ja am Anfang dieses Geschwistergespann, die eine Tochter, die total fleißig ist und die aber eigentlich von der Mutter gehasst wird und die ja so umsorgte, die eigentlich aber total verwöhnte Tochter, die den ganzen Tag nur im Bett, habe ich gedacht, liegt. Aber es war einfach eine fucking riesen Kinderwiege. Und damit sie bloß gut schlafen kann, darf die andere Tochter ja dann zum Stricken in den Hof gehen, während Marfuschka, da war ich das erste Mal kurz schockiert. Ich habe erst gedacht, das ist ein normaler Lutscher. Aber dann hat er irgendwie so eine Hahnenform gehabt und war knallrot. Und ich habe gedacht, was zum Fick lutscht die denn da?
Die lutscht einen Hahn.
Ja.
Den Hahn im Stall. Nee, das ist tatsächlich ein ganz klassischer Lutsch. Den gibt's auch heutzutage. Wenn du in einen russischen Laden reingehst, da gibt's die Dinger en masse. Das ist ganz,
echt?
Das ist echt? Okay. Nee, das gibt's wirklich. Kannst du, ich wette, du hast bei dir, wo wohnst du?
Im tiefsten Südhessen. Also wir haben hier leider, wir haben hier so einen internationalen Markt. Aber ich glaube, der hat, ja, müsste ich mal gucken gehen.
Probier mal, ob du einen Mixmarkt findest. Die haben bestimmt so einen roten Hahnlutscher für dich.
Da gehe ich mal suchen. Ich zeig dir ein Bild und sag, das da will ich haben.
Kannst machen, ja. Nee, das ist nicht verrückt, das gibt's.
Ah, okay. Fand ich aber auf jeden Fall sehr witzig, so dieses, es ist ja ein erwachsenes Mädchen. Also die ist ja auch schon 16, also die Schauspielerin ist wesentlich älter, aber die sollen ja 16 oder 17 sein, ja. Keine Ahnung.
Die Nastinka, also die Natalia Sedjutschik? Nein, wie hieß sie? Natalia Sedjik,
genau.
Sedjik. Die war ja tatsächlich 16 zu dem Zeitpunkt.
Aber die andere, die war, glaube ich, wesentlich
älter. Die war auf jeden Fall älter. Die war auf jeden
Fall. Die sah schon aus wie so Mitte 30.
Ja. Aber in einem Märchen ist alles möglich, ne?
Die, genau.
Die einen altern schneller, die anderen weniger schnell.
Genau. Manche werden schön, manche werden hässlich und andere kriegen Kinder und werden dann Eltern. Ich fand diese Vaterfigur, also wir bekommen hier ein ganz unfassbar klischeehaftes Märchenelternpaar irgendwie. Also die Mutter, die so richtig so drangsaliert und ich habe den Hut auf und der Vater, ich war mir manchmal nicht sicher, ob er die ganze Zeit besoffen ist oder ob er überhaupt anwesend ist.
Im Zweifelsfall ist er besoffen, es ist ein russisches Märchen. Ne?
Weil er steht immer nur da und kriegt geschimpft und macht nur so
Ich bin ja schon still, ich sag ja nichts.
Ja, genau.
Das ist so sein Running Gag. Er sagt immer versucht er was zu sagen. Die Frau droht ihm mit einer Schelle und dann sagt er, ich bin ja schon still, ich sag ja nichts. Er hat komplett kein Rückgrat, ist absolut hörig und kann auch seine Tochter eben nicht gegen diese Tyrannei verteidigen.
Absolut. Er ist unter ein paar Toffel angekommen und fühlt sich da ganz wohl scheinbar. Genau, also so das. Und so das Klischee, was wahrscheinlich viele Eltern haben, die mehr als ein Kind haben. Ja, wir haben euch alle gleich lieb. Ja, hier ist es, die Waage könnte nicht weiter ausschlagen.
Ja, man möchte das, ich meine, wie kommt überhaupt so eine Zweckehe zustande? Was leistet eigentlich der Mann?
Das Ehebild in dem Märchen, also ich glaube, in Märchen generell ist eher ein Problem, aber ich fand es in dem Film hier sehr, sehr präsent, weil es geht ja nur darum, wie kriege ich meine Tochter eigentlich mal irgendwo unter Scheffel, und am besten mit so vielen, was, Kästchen und Kisten voller Schmuck und Mitgift wie möglich. Und
Edelstein, die aussahen wie irgendwie so Fruchtgummis.
Ja, genau. man muss sich drauf einstellen, es fängt einfach an wie ein klassischer Märchenfilm mit diesen krassen Figuren. Von daher, da war ich mit dabei. Dann kam aber tatsächlich die erste Szene, wo ich gedacht habe, okay, ich krieg eine Vorahnung auf die Effekte. Und das war eine sehr unerwartete Sache, nämlich das Stricken von Nastenka, was nämlich auf einmal in Highspeed vorgespult wurde. Also sie hat da sich einen abgestrickt, noch und nöcher. Ich gesagt, what the fuck?
Es hat leider nicht gereicht. Sie musste erstmal beim Hahn anfragen, ob er nicht später krähen kann.
Ja.
Doch der ist natürlich nicht in charge. Er ist auch nur abhängig von der klaren Morgenröte, aka die Sonne.
Die Sonne, ja.
Und da muss man eben bei der Person höchstpersönlich vorstellig werden und mal fragen, ob sie mal etwas später aufgehen kann. Beste Szene.
Ich einfach nur, wie dieser Hahn angefangen hat zu reden, habe ich gewusst, okay, jetzt bin ich drin. Und Tiersynchro ist ein Thema, was sich durch den ganzen Film zieht. Der Hahn hier hat wenigstens noch gesprochen. Aber ich habe dann später mal geguckt, es kommen ja Hunde vor und Pferde und Schweine und alles. Sag mal, kam mir das nur so vor oder haben die bei der DEFA alle Tiere synchronisiert?
Also speziell in diesem Film, auch wenn ich ihn oft gesehen habe, aber ich meine, es ist bloß wirklich dieser Hahn gewesen, der...
Also synchronisiert im Sinne von, dass die Tiergeräusche nachgemacht haben. Also der Hund, den die da hatte, der hat nicht vor sich hingekaust, der hat einfach immer nur wuff, wuff. Ich dachte, es gibt keinen Hund, der wuff, wuff macht. Also,
der macht dann, wenn, dann arf, arf.
Genau, genau. Also
ich kann dir das nicht beantworten, ob die alle Hunde, alle Tiere synchronisiert haben. Also viele Tiere sprechen, ja, also in anderen Filmen noch mehr. Du hast dann auch wirklich in die schöne Barbara, hast du dann wirklich so zwei Bären, die einen Floß bedienen, eine Fähre. Und dann musst du immer denen einen Honigtopf hinstellen, damit sie dich vom einen Ufer zum anderen bringen. Und dann labern die da auch irgendwie neben ein bisschen was daher. Also da ist noch mehr Tiersprach-Action dabei.
Ich fand nur den Gedanken sehr witzig, dass in dem Moment irgendwo Synchronsprecher im Studio stehen und, okay, jetzt mach mal den Hund, jetzt machst du mal die beiden Bären, die Bären klangen so fake. Ich glaube, daran ist es mir dann später aufgefallen. Also es kommen auch sehr viele Bären. Genau. Und du hast dann so Mini-Bären. Also die ich glaube, die machen gar keine Geräusche so an sich, außer irgendwie rum. Und die klangen wie so erwachsene Grizzlies. Da hab ich gedacht, what the fuck?
Ich habe es jetzt nicht mit dem russischen Otto verglichen. Ich habe es auch ein bisschen auf Russisch geguckt, aber festgestellt, auch dort ist synchronisiert tatsächlich.
Ah, okay. Dann haben sie das übernommen wahrscheinlich.
Ja, möglicherweise.
Genau. Also ich musste hart lachen, als das erste Tier angefangen hat, sich zu äußern.
Der Hahn.
Ja. Aber genau, die Sonne, genau. Also ist alles in dieser Welt ist irgendwie lebendig. Die Natur an sich sowieso. Und das zieht sich auch durch den ganzen Film. Weil Nastenka hat ja irgendwie einen Draht zur Natur. Sie redet mit dem Hahn, sie redet mit der Sonne, die dann sagt, ja, ich komme später nochmal.
Und sie redet mit dem Baumstumpf.
Ja, und dann wachsen da dann irgendwelche Blumen und oh, es ist ein riesiges Naturmärchenschauspiel. Es hat sich angefühlt wie wirklich in so einem, es gibt doch diese Freizeitparks, die alle so einen Märchenwald haben. Und dann hast du immer überdimensionierte Blumen und keine Ahnung was. So kam ich mir da vor beim Zugucken.
Haben nur noch die großen Glubschaugen gefehlt.
Stimmt. Wo waren die denn, bitteschön?
Da waren keine kein Geld für die Effekte da.
Ja, über Geld reden wir heute nicht. Da. Der Film ist von 68?
64.
64, ja. Also.
Und das müssen wir vielleicht als Disclaimer auch mal nochmal nennen. Ich meine, es ist ja relativ einfach, jetzt sich so einen Film aus den 60ern zu nehmen, auch noch aus der Sowjetunion und dann noch ein Film, der sich Märchenmotiven bedient. Also da ist ja alles schon vorprogrammiert, dass alles unfreiwillig komisch sein wird. Trotzdem, ich habe zwischendurch mit mir gehadert, ob jetzt das Trash-Label dem Film gerecht wird, weil es an sich schon ein kleines, liebevolles, ja, eben Märchen ist für Kinder. Es gibt ja auch, keine Ahnung, uns wird es jetzt ja auch nicht einfallen, irgendwie, keine Ahnung, Legende von Ridley Scott als Trash zu bezeichnen, auch wenn auch sehr viel bunter Quatsch vielleicht passiert. Aber bei dem Film gibt es schon so, es ist eine Gratwanderung zwischen, es ist Teil der Welt, also Teil des Märchens. Also ich meine, wenn man es schon liest es sich schon quatschig. Aber dann sind auch tatsächlich einige Effekte und einige Schlampereien dabei, wo man doch sagt, das hätte vielleicht besser gehen können. Also ganz am Anfang, als davon gesprochen wird, wie Nastinka da im Vorhof die Socken näht oder strickt, heißt es, ja, das Mondlicht ist Licht genug und du siehst, es ist irgendwie hellichter Tag, es sieht überhaupt nicht nach Nacht aus, aber gut, ne, das hat schon fast schon Edward-Niveau, sowas.
Genau, ja, und die Sonne, die da aufgeht, ist auch, glaube ich, nur ein zurückgespulter Sonnenuntergang, also.
Ja, der Effekt ist ja noch okay.
Genau, ja, aber der zieht sich ja durch den Film und ich finde, das ist ja die Frage bei so Filmen. Also ich bin generell ja nicht so der größte, also ich kenne auch viele Märchenfilme, auch Realfilme, und ich war aber nie ein großer Fan davon. Ich erinnere mich immer an so ein kleines Trauma, der gestiefelte Kater. Ich glaube, das war auch so eine deutsch-tschechische Produktion. Mhm. Und ich fand dieses Design von diesem Kater damals, der ist ja auch aus den 60ern oder was gewesen, das hat mich nachhaltig verstört, weil ich den abgrundtief hässlich fand schon als Kind.
Das würde ich jetzt gerne mal kurz googeln wollen, um das verstehen zu können, was du da... Gestiefelter Kater, war mal... Hast du auch einen Namen für mich? Tschechisch. Ja.
Such aber auch einen Märchenfilm.
Märchenfilm aus Tschechien. Ah, da wird schon. Ach so, ist es wirklich so ein kleines Kind, das da in so einem Katzenkostüm drin ist?
Ja, genau, wie so ein kuhfleckiges Katzenkostüm.
Oh ja, okay, dann ist es das. Okay, das.
Genau.
Und ja, das sieht sehr Banane aus.
Und da hatte ich tatsächlich leichte Erinnerung dran, weil wir haben ja hier den Ivan, der ja hier als hotter Eisenherzboy durch die Lande zieht.
Der hardest Dude in Town.
Genau, und der weiß. Ist ja auch wieder so ein typischer Märchencharakter, er ist super eingebildet, läuft durch die Gegend, alle Himmeln an, beziehungsweise er bietet den Leuten an, es ist euch erlaubt, mich zu bewundern. Fand ich so, okay, ja. Das ist ein Statement.
Das ist die geilste Anmache, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Da sieht er, geht er zu Nastinka und die guckt so ein bisschen schüchtern weg, meint, na was guckst du so schüchtern weg, jetzt sieh mich ruhig an. Du darfst mich ruhig bewundern, ich erlaube es dir. Wahnsinn!
Der Typ hat Coronis des Todes. Ja, und er verscherzt sich ja dann mit so einem rennenden Pilzmännchen und wird selbst ja dann zum Bären, den er vorher gejagt hat. Und dieses Bärenkostüm, deswegen, so kam ich auf den gestiefelten Kater. Wir haben ja hier auch sehr viele Nahaufnahmen von seinem neuen Ich.
Ja, was natürlich nur ein Bärenkopf ist.
Genau, ein Bärenkopf und ein bisschen haarige Hände und alles. Und ein bisschen proper ist er geworden. Aber ich fand diesen Bärenkopf, also ich glaube, wenn ich den als Fünfjähriger gesehen hätte, ich hätte mich, glaube ich, zu Tode gegruselt.
Ja, er sah doch ein bisschen entrückt aus. Ja, weil die Augen waren von dem Bär irgendwie so zugekniffen, als ob der Bär schon irgendwie mehrere Kriege hinter sich hat und gerade noch so irgendwie überlebt hat und seine letzten paar Momente so dahin vegetiert.
Der Bärenveteran, der nur noch in Flashbacks lebt quasi und dann und dann in Panik erstmal
um den See. Er sieht verprügelt aus, der Bär. Echt.
Genau, er sieht aus, als hätte er sich mit Rocky Balboa angelegt.
Oder mit Khabib Nurmagomedov. Das ist dieser MMA-Star, du weißt ja, in Dagestan, wenn man früh anfängt zu trainieren, dann wird man als 8-Jähriger erstmal auf einen Babybären losgelassen und muss mit dem Babybären. Ja, es gibt Aufnahmen von dem Khabib, wo er gegen einen Bären kämpft und so hat er angefangen mit Grappling. Das ist nur am Rande.
Okay. Musst du deine Kinder irgendwie ranführen an den Sport. Genau, also wir haben hier den Hotten Boy, der eben auf der Suche nach Erlösung ist. Er muss sich dann, weil er eben so, ich habe noch gedacht, okay, Foreshadowing, weil die Mutter ruft ihm ja noch hinterher und sei ja brav zu den alten Menschen und sei ja respektvoll, da habe ich gedacht.
Achte mir die alten Leute und verspotte niemals die Schwachen.
Genau.
Und vergiss deine alte Mutter nicht.
Und da wusste ich genau, okay, all das würde er jetzt nicht tun.
Ich schaue mir gerne den Film immer mit Frauen gern an. damit sie einfach, ich will einfach die, ihre Reaktion sehen, wie sie auf den vermeintlich super hübschen Ivan reagieren, der dann stolziert durch das Dorf, ja, und sich selbst im Spiegel bewundert und sich dabei angrinst, und du denkst, so geil ist jetzt auch nicht mit seiner popeligen Kackfrisur, aber es ist eine andere Welt, es ist eine Märchenwelt aus dem x-ten Jahrhundert und da war das wohl das Schönheitsideal.
Genau, also der Top-Schnitt war damals noch der heiße Shit. Und es ist eine wunderschöne Perücke. Insgesamt sind die Frisuren in dem Film, also man merkt schon, dass da einfach diese Märchenzeit, da konntest du ja machen, was du willst. Da hat jeder irgendeine richtig geile, abgefuckte Frisur. Da gibt's dann auch später eine Räuberbande, die sehen alle aus, mal ganz böse gesagt, wenn ich heute durch die B-Ebene am Frankfurter Hauptbahnhof laufen würde, würden mir die wahrscheinlich begegnen. Also es ist relativ zeitlos, aber die sehen halt hier in ihrer Runde, wenn sie da sitzen und mir Feuer und was machen sie? Die rupfen Blumen, ob sie jetzt jemanden überfallen oder nicht. Genau. Überfallen wir?
Ja, die langweilen sich einfach zu Tode und die haben irgendwie alle gefühlt mehr Haare als Haut im Gesicht. Und das sind zusammengeknautschte Gesichter.
Die sind schon sehr durch. Und aber sie bekommen dann ja auch zum Glück, sie werden dann ihre Wahl wird dann quasi eingeschränkt, indem der unser Eisenherzboy dann einfach ihre Keulen, ich weiß nicht, wo er sie hinwirft.
Er taucht auf, nee, er wirft sie einfach in die Luft. Die wollen ja, Kontext für die Leute, sie wollen ihn ja ausrauben, umzingeln ihn und er bietet ihm wirklich so sein Hab und Gut an, wirft sie dahin. Und während die sich alle um sein Hab und Gut quasi reißen, dann schnappt er sich ihre Keulen, ihre Knüppel. Und schmeißt einfach in den Himmel hoch und meint, ja, im Winter kommen sie alleine wieder runter.
Okay. Ja. Also wir haben sehr viele Stationen. Also am Anfang ist das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Der Film der hat ein unheimlich hohes Tempo. Der hat, obwohl der 80 Minuten geht, der hat echt viele Stationen und an jeder Station wartet irgendeine neue Figur, die wieder abgefuckter als die vorherige ist. Und ich habe das Gefühl auch gehabt, dass auch gerade, weil wir es von den Effekten ganz viel hatten, dass das im Laufe des Films noch zulegt. Also oft hast du es ja, dass sie so am Anfang ihr Pulver verschießen und am Schluss müssen sie irgendwie noch was dran klatschen, dass sie die Zeit voll kriegen, aber wir bekommen ja hier ab der Hälfte haben wir ja dann Fädchen Frost dabei, dann haben wir die Hexe dabei, inklusive ihrer Lakaien, die ich äußerst gruselig fand.
Du meinst die Baummenschen?
Die Baummenschen?
Die fand ich war eine wirklich sehr hölzerne Darstellung von denen.
Ja, und es ist auch nicht fair, dass sie dann einfach mal einen Schubskreis aufmachen und den armen Bärenboy dann durch die Gegend schubsen.
Ja, dann ist er schon längst wieder entbehrt.
Genau, er ist entbehrlich, aber er ist dann auf einmal, ich glaube im Laufe des Films, er ist am Anfang blond und später wieder rothaarig, fand ich auch sehr, sehr amüsant. Ist er
rothaarig? Ich glaube vielleicht.
So rötlicher. Vielleicht hat es auch irgendeine Bedeutung, ich habe keine Ahnung von
Märchendeutung. Ja, die Haare frösteln und werden rot.
Genau, aber also ihr merkt, wir springen jetzt ziemlich viel, aber der Film ist auch sehr sprunghaft. Also es gab so viele Stationen hintereinander weg, aber es geht ja im Kern um diese Liebesgeschichte von dem am Anfang eingebildeten Ivan und der Nastjenka, die ihn ja einen Korb gibt. Sie lehnt ihn ja ab am Seeufer.
Ja, genau. Ja, wie kann man auch nur dem widerstehen, ne?
Ich verstehe es auch nicht.
Nee, sie gibt mir so einen halben Korb und vielleicht hätte sie noch bekommen. Vielleicht hätte sie noch überreden können. Also es war noch nicht die komplette Erde verbrannt, aber dann hat er unbedingt gemeint, ihr beweisen zu müssen, was ein toller Hechter ist. Und er kann ja auch gut jagen. Und er dachte sich, ich werde jetzt einfach mal mit Pfeil und Bogen mal die Bären da drüben erlegen. Wohlgemerkt irgendwie zwei Jungens mit ihrer Mutter. Und dachte sich, ey, du kannst hier nicht die Bären töten. Und dann knallt sie ihm eben den Eimer über den Kopf. Und das ist dann der Moment, wo unser Pilzkopf auftaucht und unseren guten Ivan selbst zu einem Bärenschädel verdonnert.
Ich habe ja zwischendrin mal kurz die Vermutung gehabt, dass das alles nur so ein großer Drogentraum ist, weil wir haben ja dieses Pilzmännchen, dieses Waldmännchen, was dann immer mal wieder irgendwo spawnt und despawnt und ihn dann verarscht, so ein bisschen Rumpelstilzchen-mäßig. Ich meine, also so diese ganzen Märchenfiguren, die ja hier auch treffen, sind ja in der Regel, die sind auch sehr bösartig zum Teil. Ich meine, die sind ja alle so die Moralkeule, die laufende. du hast dich mir gegenüber scheiße benommen, dir gebe ich, dir erteile ich eine Lektion. Aber gerade dieser Pilz.
Eben, er hat sich nicht bedankt, er hat sich nicht für das Palmbogen bedankt, also genau. Wird zur Strafe der Ivan erstmal schön verzaubert. Und dann erkennt es natürlich an, oh, bring mir doch bitte Verstand bei, liebes Waldmännchen, was soll ich denn tun? Ja, er soll eine gute Tat vollbringen. Was gibt's da schon zu verstehen? Jetzt gehe ich und bringe eine gute Tat. Und durch meine Güte erlange ich meine frühere Stalt zurück. Aber das ist ja genau die Moral von der Geschichte. Er soll nicht eine gute Tat vollbringen, weil er sich dann eine Belohnung erhofft, sondern er soll sie aus reinem Altruismus soll er sie ja vollziehen. Und da hat er eben Probleme. Und da kommt es wieder zu so einer Szene, die ist gerade heutzutage irgendwie besonders unfreiwillig komisch, wenn dann, das sind lauter Mädchen im Wald, die einfach nur arglos Pilze sammeln gehen wollen und dann taucht er plötzlich auf, hey Mädchen, was kann ich euch Gutes antun? Und rennt auf sie zu.
Ja, die Szene war geil. Vor allem, weil dann auch die Kamera, da war dann richtig Panik im Bild, weil die Kamera auf einmal reinzoomt auf die Mädchen, die schreien, zeigen mit dem Finger auf ihn und er rennt dann so im Vorspulmodus hinter ihnen her, quer durch den Wald.
Weil er ihnen einfach nur was Gutes tut. Was will er denn machen? Eine Fußmassage oder was? Was will er denn machen?
Aber ja, aber das Lustige ist, in dem Kontext ist auch eine der geschnittenen Szenen, weil du hast ja am Anfang gesagt, es wurden zwei Szenen rausgeschnitten. Ich glaube, eine ist, also beide sind mit Ivan. Ich glaube, eine, da läuft er ja einfach nur durch den Wald irgendwie.
Er läuft einfach durch den Wald und besingt sich selber. Eine Ode an sich selbst singt er da, wie toll er ist und was für ein toller Hecht er ist.
Aber die zweite, die geht ja genau in diese Richtung, was du gerade mit dieser, er soll sich quasi altruistisch verhalten und nicht einfach nur aus Zweckdienlichkeit Gutes tun, weil er dann angeblich einen Bettler trifft, dem er Geld gibt und hofft, dadurch seine gute Tat vollbracht zu haben.
Und das haben sie geschnitten. Der vermeintlich blinde Bettler ist dann auch bloß panisch davongerannt.
Ach, du kennst die Uncut-Version?
Ja, die habe ich dann auch geguckt. Also ich kannte sie bis zur Vorbereitung auf den Podcast auch nicht. Ich musste mir das auch tatsächlich feststellen, dass es zwei geschnittene Szenen gab. Aber es war schön, die mal gesehen zu haben. Aber tatsächlich, also die erste Szene, wo sich Ivan nochmal selbst besingt, die ist halt ja lustig. Also sie festigt den Charakter nochmal ein bisschen mehr, dass sie sich selbst geil findet. Und die zweite Szene ist quasi eine weitere Variation, ein weiterer dargestellter Versuch Ivans, wieder seine frühere Gestalt zu erlangen. Aber warum gerade die Szenen geschnitten wurden, keine Ahnung.
Kann ich mir auch nicht erklären. Aber hat er dann auch auf Russisch hat er dann auch gesungen, oder? Weil wenn im Film gesungen wird, wird ja immer auf Russisch gesungen.
Ja, genau.
Ich habe zwar kein Wort verstanden, aber es klang alles nach sehr humoristischen Liedgut, was sie da gebracht haben.
Ja, die Mädchen am Anfang im Dorf, die singen im Prinzip, dass sie es nicht wollen, dass der Ivan geht. Der ist ja so toll und er soll bitte bleiben, aber und find's schade, dass er geht. Und ich habe noch nicht verstanden, wo er eigentlich hin will. Ich meine, der geht jetzt nicht zur Arbeit, der geht jetzt nicht zur Schule oder so, der geht jetzt einfach raus ins Leben, um irgendein Abenteuer zu bestehen. Das würde ich eigentlich auch gerne irgendwann mal machen. Einfach mal rausgehen, in eine Richtung laufen und einfach mal schauen, was mich erwartet.
Und immer mal den Taschenspiegel zücken, ob noch alles sitzt.
Ob noch alles sitzt, ja.
Und wenn du einen übergroßen Steinpilz siehst, lauf.
Ja. Wenn du mal irgendwie da im Armenviertel bist und das Elend der Menschen erblicken kannst, dann kannst du dich hier wieder deine Laune bessern, indem du einfach in deinen Spiegel siehst und dich selbst vergötterst.
Wunderbar. Ja, es soll Leute geben, denen hilft das, durch den Tag zu kommen.
Ja. Aber es soll ja besser werden und irgendwann hat er ja diese alte Dame getroffen, die er dann abgesetzt hat, weil er dachte, es wird eine gute Tat, sie mal den Berg hochzuschleppen, trotzdem ist nichts passiert. Und er hat dann quasi schon damit abgeschlossen, dass er jemals wieder zurückverwandelt wird. Er entdeckt den Stock, den alten Krückstock dieser Dame und will ihn tatsächlich ohne jegliche Absicht zurückbringen. Und einfach nur diese Einsicht schon, dieser Wille hat ihn schon wieder plötzlich zurückverwandelt. Sehr schön.
Genau. Da war dann der Fluch gebrochen, aber der Film war nicht zu Ende, weil dann kommt ja eigentlich erst der Namensgeber. Ich habe dann auch erst verstanden, warum sie es im Deutschen auch nur Abenteuer im Zauberwald genannt haben, weil Väterchen Frost hat ja, du hast ja gesagt, das Märchen ist eh schon nicht so lang und seine Rolle ist ja jetzt auch nicht riesengroß.
Ja. Aber seine Persona ist riesengroß und auch seine Bekanntheit, weil auch jeder kennt ihn offenbar. Wenn du irgendwo im tiefsten Wald landest, wo du nicht gedacht hättest, dass du jemals in deinem Leben dort landen würdest, du begegnest plötzlich einem alten dick bepelzten Mann und du weißt ganz genau, das ist Fädchen Frost und bist auch nicht verdutzt, sondern ja, Fädchen Frost, hallo, wie geht's dir?
Genau, genau. Und er spricht auch jeden oder jede, die er so trifft, so unvermeint, einfach unverblümt an und er wirkt schon fast wie so ein großes Kind. Ich erinnere mich, wenn er Nastjenka das erste Mal trifft, dann sitzt sie ja, sie wurde ja in dem Moment ja ausgesetzt, ist alleine im Wald, also ist von der Kutsche vom Vater gefallen. Und ist eigentlich dem Tod geweiht und er kommt ja dann so an und verzaubert den Wald und kümmert sich um die,
wie sagt er? Ja, das ist erstmal so die Einführungsszene, von der man sieht, was er eigentlich so macht. Er sorgt dafür, dass auch Schnee auf den Bäumen landet, ne?
Auf den Birkchen und auf den Kieferchen.
Hat sein Eiszepter, seine Schneekanone und bespritzt die Bäume mit seinem weißen Gut.
Genau. Und das auch wieder rückwärts. Also, ich meine, Ich mag diese Tricktechnik, so banal die ist, so effizient ist es, wenn man sagt, hey, wir haben vorne einen Baum, auf dem Schnee liegt, dann schütteln wir den runter, spielen das rückwärts ab und dann sieht es so aus, als würde er den Baum verzaubern.
Ja, man merkt so ein bisschen, dass da so ein Freeze-Frame ist, wo du so ein bisschen
die Künstlichkeit so ein kleiner
erkennst, Freeze. Aber das ist völlig okay. In dieser Welt, in diesen Märchen darf alles möglich sein.
Genau, aber ich fand das tatsächlich, ich mag diese Art von Tricktechnik, weißt du? Es sind ja oft die simplen Sachen, die man dann vergisst und dann sagt, okay, wir drehen einfach was in der Richtung, spielen es anders ab, beschleunigst ein bisschen, passt schon.
Wobei, es geht auch besser. Ich muss mir denken, mein Lieblingsbeispiel von diesen Tricktechnik ist auf jeden Fall für mich John Carpenters Christine. Wenn dann das Auto vom zerdellten Zustand plötzlich wieder in Normalform kommt, das ist so eine geile, sexy Szene, die könnte ich jedes Mal gucken.
Das stimmt. Wenn die Beule sich dann ausbeult, genau.
Eben, das ist ja nochmal, aber wir schweifen ab.
Jetzt. Ja, es ist ja auch kein Vergleich. Also ich finde für einen Märchenfilm, also wie gesagt, wenn ich jetzt an deutsche Märchenfilme oder was denke, manchmal habe ich das Gefühl, dass sie gar kein Budget hatten. Und die haben ja auch oft keine Tricktechnik gehabt. Und deswegen war ich echt positiv überrascht, wie viel Tricktechnik hier drin war und wie viel Dynamik auch so vom einfach vom Kamerafluss oder was, dass alles unheimlich schnell und unheimlich spannend zum Teil auch gemacht war. Es war jetzt kein Film, ich bin nicht weggedöst oder so, ich war immer dabei, das fand ich sehr positiv.
Was ich ja schon mal auch sehr positiv empfinde, weil ich habe festgestellt, vielen anderen Leuten, wenn ich mal Letterboxd Reviews gelesen habe, die haben sich offenbar mehr so durch den Film gequält. Und wenn ich mir die anderen Märchenfilme angucke, die ich jetzt im Zuge hier nachgeguckt habe, kann ich es ein bisschen verstehen. Also ich habe bei den anderen Märchenfilmen auch ein bisschen meine Probleme gehabt, der Handlung zu folgen. Es war dann doch alles ein bisschen langweiliger. Und ich habe mir versucht, die Frage zu stellen, ist es jetzt wirklich nur bei Fädchen Frost die Ausnahme, weil ich den mit dem nostalgische Gefühle verbinde und ich deswegen ihn anders wahrnehme? Oder ist er wirklich einfach deutlich besser wie die anderen? Und ich versuche nochmal eine Antwort auf die Frage später zu geben.
Genau. Ja.
Wollen Sie nicht vergessen?
Nee, ich habe mir es irgendwo auf meinem unsichtbaren Whiteboard notiert. Nee, es ist auf jeden Fall, ich hatte auch oft auch eher den Charakter weniger von einem Märchenfilm, sondern wirklich ein Fantasy-Film. Also es hat schon sehr stark, also wenn ich jetzt gucken würde, ich hatte teilweise einfach so Vibes, wenn jetzt Guillermo del Toro in den 60er Jahren Filme gemacht hätte, ich glaube, er hätte solche Filme geliebt oder auch gemacht. Einfach so dieses Detailverliebte, so dieses, ich muss mir irgendwas ausdenken, was einerseits beeindruckend ist, aber auch machbar.
Guillermo del Toro, wo kommt der her? Vielleicht gibt's da irgendwelche...
Er ist Mexikaner.
Vielleicht gibt's irgendwelche mexikanischen Folkloren, die er hätte vielleicht doch verfilmen können.
Ach, bestimmt. Ich meine, er ist ja eh, was Märchen angeht, super affin. Also auch so vom Erzählstil hat er ja immer eigentlich Märchen, die er erzählt. Aber mir nur aufgefallen.
Pass auf, ich starte eine Petition. Guillermo del Toro soll Fädchen in Frost neu verfilmen.
Frosty, das Reboot. Ja. Obwohl, ich hab vorhin lustigerweise gesehen, es gab eine Neuverfilmung davon.
In Russland tatsächlich gab es, ich habe die auch nicht gesehen, ich habe überlegt, die schnell noch irgendwie auch noch mitzunehmen, hat nicht geklappt.
Ja, bei mir auch nicht, ich habe es nur gesehen, als ich nochmal den Fädchen Frost Schauspieler mir angeguckt hatte und da habe ich gedacht, hä, er hat nochmal Fädchen Frost in den 90ern gespielt und dann war das aber nochmal derselbe Film, aber mit ein paar anderen Darstellern. Aber gut, ist ja ein zeitloses Märchen, von daher.
Eben.
alle 30 Jahre neu verfilmen. Ich meine, die Spanne ist heute kürzer. Nach 5 Jahren kommt ja der Reboot manchmal schon.
Nun gut, kommen wir jetzt mal zur vielleicht besten Szene des Filmes. Also meine Lieblingsszene ist dann, wenn, und das ist vielleicht eines der Dinge, die ich an dem Film mag. Ja, ich erwähne schon, ich mag Baba Yaga, aber ich, oder die Hexe generell. Aber ich mag auch, wie sie dann eingeführt wird, weil das ist so der Moment im Film, wo so einen kleinen Schaulichkeitsfilm überbezogen bekommt, weil er taucht dann eben auf in dieser Waldlichtung und die Musik wird ein bisschen düsterer, bedrohlicher und da stehen halt eben diese Baummenschen und eben dieses Hexenhaus, das vielleicht für viele, die mit russischer oder slawischer Volkristik nicht vertraut sind, auch erstmal wahnsinnig unfreiwillig komisch wirken mag.
Ja, ich nicke.
Okay, dann beschreib mir nochmal, lieber Steffen, was ging durch deinen Kopf? Wie hast du das verarbeitet, diese Hühnerbeine, auf denen das Heu stand?
Ich war erstmal irritiert, dass sich das Haus gedreht hat, als er es angesprochen hat. Und dann habe ich gesehen, dass es diese riesigen Stelzenbeine hat und durch die Gegend wankt.
Es sind Hühnerbeine.
Genau, und das ist mir dann aufgefallen, als es gegackert hat. Da hab ich gedacht, ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? Und dann geht die Tür auf und dann kommt dieses bucklige, Wildsau-Hauer-mäßige Hexenviech da aus der Tür und fängt an mit
das
ihm.
Das Mannsweib.
Das Mannsweib, genau. Und dann haben die ein ganz super witziges Gespräch miteinander.
Ja, auch das ist ja verbrieft in der Folkloristik, nämlich, dass man wirklich, wenn man vor diesem Haus steht, dass man es doch bittet, dass es den Wald den Rücken zeigt und die Vorderfront zu einem sich drehen soll. Und dann kommt auch die Hexe raus. Und eines der Features von dem Haus ist ja eben, dass es sich bewegen kann. Also die Hühnerbeine sind nicht nur zum Wenden da, sie sind auch wirklich zum Wandern da, damit die Hexe eben noch schwieriger aufzufinden ist. Weil die hat dann quasi nie denselben Ort, an dem sie ist. Das sieht man in dem Film leider nicht. Das siehst du dann später bei dem Film Das Hirsch mit dem goldenen Geweih. Da siehst du auch mal das Haus durch den Wald rennen.
Oh Gott.
Und sieht gar nicht mal so schlecht aus. Jedenfalls, die Hexe kommt raus, Baba Yaga.
Sie kommt raus und es da kommt dann auch wieder so dieser Humor. Also es ist ja nicht so schwelgerig alles, es ist dann auch teilweise einfach bewusst lustig gemacht. Und dann dieses Hin und Her, wo das Haus jetzt hingucken soll. Genau. Ich habe mich totgelacht in dem Moment.
Herrlich, ich habe mich als Kind auch totgelacht. Ich habe das so oft gesehen, dass mittlerweile jetzt sich das Lachen in Grenzen hält. Aber ich habe damals, als ich das mit 8 oder sowas gesehen habe, ich habe den Fernseher angeschrien vor Lachen. So.
Das war auch wieder wie es gemacht wurde. Es mit den verschiedenen Blickwinkeln und was, das hatte eine mega Dynamik in dem Moment und das war super witzig, auch mit der Musik im Hintergrund. Also ich musste laut lachen. So.
Ja, und dann kommt das, was immer kommt, wenn man gegen junge kräftig ankommen kann, Zauberei, und dann kommen die Baummenschen.
Magic.
Und dann hast du eben das, da weiß ich jetzt eben nicht, wahrscheinlich waren die Grimm-Brüder da vorher dran, auf jeden Fall sollte er dann im Ofen landen und dann hockt eben dieser etwas unbeholfen auf dieser Schaufel und er weiß natürlich nicht, wie man vernünftig auf einer Schaufel sitzt und lässt sich von der Hexe zeigen, wie man richtig auf der Schaufel sitzt. Das gab's, glaube ich, schon auch bei Hänsel und Gretel, oder?
Ja, das.
Ich weiß jetzt nicht, was vorher da war, keine Ahnung.
Ja, ich meine, da hat ja jeder bei jedem abgeschrieben und keine Ahnung was, aber die Elemente, ich meine, das ist ja was Gutes für Leute, die jetzt die slawische Folklore nicht kennen, haben trotzdem Anknüpfpunkte, weil sie denken, ach, das kenne ich doch aus dem und dem Märchen. Also dann ist man nicht ganz so lost irgendwie.
Nee, man erkennt Motive wieder und das ist dann was Vertrautes und dann findet man es umso mehr lustig. Ja, genau. Sorry, auch geil ist ja der Deckel vom Ofen. Das ist ja das Gesicht von Baba Yaga, die riesengroße fette Nase hat es extra reinschmieden lassen. Wichtig.
Ja, aber sie ist auf jeden Fall die robustere, also im Vergleich mit der Hänsel- und Gretel-Hexe, weil sie landet zwar im Ofen und wird auch ordentlich durchgerüstet, aber sie kommt ja wieder raus und ist dann richtig pissig und schickt dann ihren Auftragskiller Nummer 1.
Die Killerkatze. Cookie, die schwarze Katze.
Die Killerkatze, die...
Die aber nicht alleine arbeiten muss, sie hat ja einen Komplizen. Sie hat ja Ferki, das Schlittschuh, das Schlittenschwein.
Das
Schwein, das sich in einen Schlitten verwandeln kann und dann reitet eben die Katze auf diesen Schlitten durch den Wald und wieder zurück.
Ja, und das ist auch die erste Katze, die dieselbe Treppe vorwärts und rückwärts im selben Tempo hoch und runter sprinten kann. Ich muss mich verstecken, wrup, rückwärts. Ich muss wieder ran. Wrup.
Auch raffiniert diese Katze, wie sie es dann einfädelt, dass sie einkalkuliert hat, dass Väterchen Frost den Zepter im Haus vergisst. Und dass natürlich Nastenka ganz dumm auf den Zepter zuläuft und sich kurz anlehnt, nichts wissend.
Ja.
Hat die Katze schon perfide gemacht.
Also wir haben ja hier jetzt dann wieder die ursprünglichen Timelines, die jetzt wieder zusammenführen. Also wir haben ja Ivan, der geheilt ist, er ist mit Baba Yaga zugange. Genau, und Nastenka, die ja mit Väterchen Frost zusammenkam. Er hat sie ja gerettet, nachdem sie gesagt hat, so ganz selbstlos, sie friert ja nicht und sie war eigentlich bereit zum Sterben. Und er hat dann wie hat er es gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, du bist ja wirklich stark hier, du kriegst meinen Mantel, und hat sich totgelacht. Und dann.
Nee, sie meinte so, frierst du nicht? Er ist ja einmal um den Busch herumgelaufen.
Ja.
Ich dachte immer, dadurch, dass er um den Busch herumläuft, soll jetzt plötzlich wärmer werden. Hat er quasi einen Wärmewind hinter sich hergezogen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er sich gedacht, du gefällst mir, weil die ist ja selbstlos, die Nastenka. Ne? Und dann hat er gedacht, ach komm, ich gebe dir jetzt meinen Mantel. Und oh mein Gott, warst du nicht selber, wirst du nicht frieren? Und dann lacht sich der Väterchen Frost eben einen ab, weil er sich denkt, ich, Väterchen Frost, werde auch nicht frieren, um Himmels Willen.
Genau. Und dann hilft er ihr quasi, dass sie ihren Verlobten dann eben findet und dass sie zum Glück
eben. Ja, eigentlich kommt. Ist es andersrum. Eigentlich ist es so, die liegt erstmal ja im Tiefschlaf, liegt sie ja in ihrem Bettchen dort, und es taucht dann Ivan auf, weil er wusste, dass es so für dich entfrosten muss. Und ja, dann bedauert er natürlich die Tatsache, dass sie dort liegt in Eis oder in ewigem Schlaf, wo er doch jetzt zu so einem tollen, besseren Menschen geworden ist.
Ja.
Und allein einfach nur diese Wärme seines neuen Charakters hat sich quasi auf die scheintote Nastenka übertragen, sodass sie plötzlich wieder, es brauchte nicht mal einen Kuss und sie ist wieder wach geworden. Da siehst du mal, wie prüde diese Russenmärchen sind.
Oh,
normalerweise,
ja.
Dornröschen wurde noch schön beknutscht, wenn auch ohne Zunge, aber da hat es ja nur warme Worte gebraucht, damit Nastenka wieder aus ihrem Schlaf erwacht.
Ja, kein Mandel-Ping-Pong für Nastenka. Dafür hat sich dann Väterchen Frost ganz creepy irgendwie rückwärts um die Ecke gesneakt.
Ja, dachte ich so, okay, die beiden haben sich jetzt, ich bin jetzt hier fehl am Platz, ist es so rückwärts. Kennst du die Szene aus den Simpsons, wo Homer Simpson sieht, dass Apu fremd geht, und dann geht er rückwärts so nach hinten.
In die Hecke?
Ja, durch die Hecke und dann durch die ganze Stadt, so bis zu seinem Bett.
Ja.
Daran hat's erinnert.
Ja, genau. Also der alte Kuppler hier, also er hat ja, glaube ich, an der Stelle ja auch gesagt, dass er hier träumt, du hast ja davon geträumt und deine Schwester soll jetzt ja verlobt werden, aber sie hat's ja nicht verdient. Also er kuppelt ja schon.
Ja, eben, er ist nicht nur der Mann für den Schnee, der für Schnee in den Laden sorgt, sondern er ist auch offenbar der Priester in der Gegend und vermählt mal eben so zwei junge, liebe Leute.
Der Engel der Liebe, aber er hat keine Windel an.
Ja. Und dann kommen die eben zurück mit ihren Schlitten im Dorf, und dann stellt dann die Mutter fest, oh mein Gott, wer ist denn da? Das ist ja Nastenka, die ist zurückgekommen. Die hat jetzt einen geilen Kerl an der Seite, und sie haben auch noch irgendwie Edelsteine bekommen, ein Mitgift, wie es in der deutschen Synchro heißt. Hm. Und dann ist eben Marfuschenka wird vor blass vor Neid und haut um sich und denkt sich, ich will auch. Und dann, das ist wieder diese schöne Märchenlogik, dir werden zwei Kontraste gezeigt und eben die moralische Konsequenz daraus. Du hast die selbstlose Nastenka, die eigentlich überhaupt keinerlei Selbstzweck oder Selbsterhaltungstrieb folgt, sondern einfach nur bereit war zu sterben und aus ihrer reinen Bescheidenheit belohnt wurde. Und dann hast du die Marfuschenka, die einfach nur auf das Endprodukt, auf das Resultat scharfer, nämlich Edelstein und einen geilen Kerl, und dachte sich, jetzt mache ich das auch, ich hocke mich auch mal dahin in die Kälte, aber ich möchte es mir bequem machen. Und die bereitet sich schön vor, hat sich irgendwie einen riesen Vorrat an was zu essen geholt und hockt eben da, also dick, fett eingepelzt und isst und trinkt und isst. und wirkt dabei nicht ganz so liebenswert.
Ja, vor allem, weil sie ja Zwiebeln isst, rohe Zwiebeln, wie so ein Apfel.
Ja, eben, macht sie. Das macht man, um sich gesund zu halten. Habe ich früher auch gemacht, als Kind. Nee. Da wurden mir auch Zwiebeln angeboten zum Reinbeißen. Also auch das ist nichts irgendwie verrückt hergenommenes, das ist tatsächlich Kultur.
Nee, ich kenne tatsächlich Leute, die das machen. Die essen auch ganze Tomaten, so wie so ein Apfel oder wie so eine Mandarine. Nee, ja, ist nicht so
meins. Hier bin ich auch. Es ist noch ein bisschen höhlenmenschartiger. Wir sind halt noch ein bisschen ursprünglicher. Da werden einfach, wir kauen auch Steine.
Ja, wir brauchen die zum Verdauen. Aber was sagst du? Das ist ja schon fast das Ende quasi. Aber ich würde noch eine Sache reinziehen, wo ich gedacht habe, wow, okay, jetzt geben sie noch mal richtig Gas. Was hältst du von Väterchen Frost, Frostmobil, habe ich es einfach mal genannt. Erinnerst du dich?
Das Frostmobil.
Ja, sein Schlitten mit den beiden, also irgendwelche Zugtiere, die metallisch waren, aber Geräusche von sich gegeben haben. Und dann kam die schnellste Vorspulszene, die ich jemals ever gesehen habe. Die haben das Ding ja durch den Wald geschossen, alter Verwalter.
Ja, das Ding hat Speed.
Richtig, richtig. Und Nastjaga sitzt so auf dem Beifahrersitz und beim Fahren taut sie ja dann auf.
Beim Fahren, während der kalte Wild um sie rumwegt.
Genau,
sie
genau.
Sie hat ja einen warmen Pelz bekommen. Ne?
Ja,
sie hat. Und zwar nicht irgendeinen, sondern den vom Väterchen Frost.
Genau, und Frosty lacht sich kaputt. Lustigerweise kennst du den mexikanischen Santa Claus-Film aus den 60ern auch, glaube ich?
Nee, sowas kenne ich nicht.
Kann ich dir nicht empfehlen, aber es gibt dann einen Weihnachtsmann, und der hat eine unheimlich gruselige Lache. Und daran hat er mich teilweise kurz erinnert, auch so vom Look her. Such einfach mal nach Santa Claus aus Mexiko.
Warum hat das Guillermo del Toro nicht verfilmt?
Tja, weil er wahrscheinlich auch gedacht hat, oh Gott, sowas verfilme ich nicht.
So ein Scheiß.
Das war der Überfamilienfilm. Aber den habe ich auch mal, den habe ich in meiner letzten Winterstaffel habe ich den mal besprochen. Ganz furchtbares Erlebnis, will ich niemandem zumuten müssen. Okay. Dann lieber Väterchen Frost. Der war lustiger, der war sympathisch. Ich mochte den.
Ja.
Aber der Schauspieler hat den ja auch generell, ich glaube wirklich ein paar Mal, also nicht nur jetzt in den zwei Filmen da. Ich habe gelesen, dass der den mehrfach gespielt hat irgendwo. So wie du gesagt hast, dass dieser Baba Yaga-Schauspieler so dieser Standardbesetzung war der das scheinbar für Frost.
Ja, aber der ist auch in anderen Filmen, in anderen Rollen von dem Regisseur dann aufgetreten.
Mhm.
Also unscheinbareren, aber der Väterchen Frost ist schon der auffälligste.
Mir ist dann noch was mir noch aufgefallen ist, da habe ich dann kurz gedacht, okay, ist das jetzt ein Fehler? Ich habe die Szene dreimal zurückgespult. Es war, glaube ich, ein Gespräch zwischen der Schwiegermutter und dem Vater, als sie ja mitbekommen hat, dass er die Tochter, also dass sie quasi weg ist.
Ja.
Und also die Mafuschka, glaube ich, war das dann. Und dann redet sie dann davon, dass sie von Wölfen gefressen wird oder was. Und sie redet, ich habe erst gedacht, hungrige Wölfe. Ich habe fünfmal zurückgespult. Sie redet von hurigen Wölfen.
Hurigen Wölfen, ja, hat sich wahrscheinlich der Synchronsprecher irgendwie.
Hat sich eingeschlichen und kurz danach kommt dann der Schlampenchor aus dem Dorf. Da habe ich ja, auch genau, gedacht,
zweimal Schlampe gesagt in dem Film.
Ja, ist schon nicht mehr kindgerecht.
Und was auch auffällt in dem Film, es gibt ja zwei Kills in dem Film.
Mhm.
Zwei Kills und es sind in beiden Fällen Vögel gewesen.
Was hat der Film gegen Vögel? Blut.
Ja. Eben einmal wurde der Vogel von Ivan mit einem Pfeil durchbohrt und einmal wurde das Vögelchen auf dem Eiszepter von Väterchen Frost zu einem Eisklumpen verwandelt.
Mhm. Naja, gut, er redet sich ja dann noch raus. Ja, ich kann ja nichts dafür, alles, was mein...
Der Vogel war so dumm, ist darauf gelandet.
Genau so. Oh, Burpee. Ja, es gibt auch ein paar Kills, das stimmt. Aber die Bären überleben.
Bären überleben zum Glück.
Die sammeln fleißig Steinpilze.
Ja,
die habe ich auch nicht verstanden.
Pilze sammeln Bären. Bären sammeln Pilze. Und zwar große Pilze.
Die waren so groß wie die Bären fast selbst.
Ja, das waren so Dinge, die musste mit beiden Armen so umarmen und damit davon. Hey, aber es waren ja kleine Bären, von daher.
Genau. Kleine Bären, die große Bärengeräusche von sich gegeben haben. Genau, und am Ende gut.
Das actionreiche Finale müssen wir noch kurz kommen. Sie werden ja dann, weil wie sich rausstellt, die Räuberchen sind ja die offenbar die Enkel von Baba Yaga.
Ne? Ach, die habe ich schon wieder vergessen, die Räuber.
Siehst du's? Ja, eben, wahrscheinlich genauso wie die Knüppel, die dann endlich im Winter in der Hoch runtergefallen sind.
Ja, stimmt.
Ja, versuchen ja dann eben Nastika und Ivan zu überfallen und dann kommt es zu einem großen Handgemenge, zu einer richtig krassen Martial-Arts-Szene. und die einzige Hilfe, die dann kommt, sind eben die Knüppel, die endlich wieder runterfallen und fallen zielgenau jedem einzelnen der Räuber auf den Kopf. Hatte immer perfekt geteilt.
Da hatten sie auch eine Strohpuppe dabei, die sie sich so zwischendrin mal zugeworfen haben. Das sah schon sehr geil aus, die Rauferei.
Auch was man ergänzend zur Folkloristik um Baba Yaga sagen muss, sie ist ja anders als die westliche Hexe, die Granny Weatherwax. Sie hat ja auch einen fahrbaren Untersatz, jedoch nicht einen Besen, auf den sie reitet, sondern einen riesengroßen Mörser, in dem sie drin hockt und sich mit dem Besen so durch die Luft rudert. Ich dachte früher, das wäre ein Ofen, in dem sie reitet. Nee, es ist ein Mörser.
Das heißt, wenn es nach frisch gemahlenem Pfeffer riecht, weißt du, Baba Yaga ist um die Ecke.
Ja, genau. Frisch gemahlene Kinder wohl eher bei der. Sie gilt ja der Legende nach, ist sie auch eine Kinderesserin, eine Kannibalin, auch wenn das nie so explizit irgendwo in Filmen oder auch in Schriftformen ausformuliert wurde. Aber sie wurde, wie gesagt, in sehr vielen unterschiedlichen Weisen dargestellt, mal eher ratgeberisch und dann mal doch sehr bösartig und abscheulich.
Ja. Faszinierend. Ja, abscheulich war sie hier auf jeden Fall. Aber lustig. Ich fand die sehr amüsant. Das war wirklich das Highlight.
Und ja, und dann haben sie eben alle verkloppt und sie können nicht heiraten. Und dann kommst du zu einer Szene, wo ich da fast dachte, die sind ja da an der ganz vorne an dem Bankett, an dem langen Esstisch und dann fährt die Kamera, die zoomt so nach außen und ich dachte plötzlich, hat sich davon Stanley Kubrick für Clockwork Orange inspirieren lassen?
Ja, stimmt, mit dem Milchbuffet, wo sie da versteinert sitzen.
Ja, stimmt. Aber bestimmt gab es diesen Kameraeffekt schon woanders, aber da muss ich dran denken.
Das ist auf jeden Fall vorher. Man erwartet den hier nicht unbedingt.
Ja.
Aber da dann auch wieder das Brüde, ich meine, die sind ja dann verlobt, aber dann auch nur so ganz zaghafte Küsschen so auf dem Mundwinkel und ja,
links, rechts.
Mehr, genau. Mehr gibt's nicht.
Ja, du darfst nicht vergessen, er 28, sie 16, die Schauspieler.
Ach, ja, stimmt, ja. Aber ich fand die Kostüme sehr schön. Sehr, sehr knallig, auch dann am Ende diese Festmonturen, die dann getragen haben mit diesen. Ja, fast schon wie so Priesterhüte sah das ja zum Teil aus, diese hohen lilanen Mützen und alles. Das sah schon sehr cool aus. Würde ich mir auch, wenn ich mal zu so einem Fest eingeladen wäre, ich glaube, ich würde nur dastehen und die Leute angaffen und Fotos machen, weil ich finde so Trachten und traditionelle Kleidung ja mega cool. Aber wenn du das dann so an einer Stelle so geballt siehst bei so einer Festgesellschaft,
es gibt doch einmal im Jahr gibt's doch die Gelegenheit, entweder zu Fasching oder zu Halloween, da kannst du auch mal sowas rausziehen. Pass auf, genau, zu Fasching ziehst du dich an wie Ivan und zu Halloween wie Baba Yaga.
Ach du Scheiße. Ja, dann bist du mein Hühnerhaus, dann kannst
ich renne hinterher.
Ist dann das Partnerkostüm.
Dann wäre ich lieber Pferdchen Frost.
Musst du noch ein bisschen Bart wachsen lassen.
Und wir laufen beide mit einem roten Hahnlutscher durch die Gegend.
Wir verteilen die dann. Kamelle, Kamelle. Ja, wunderschön. Nee, ich glaube, dann haben wir den Film tatsächlich soweit durch. Fazit. Kommen wir mal auf deine Eingangsfrage. Du hast ja selbst gesagt, warum hat der dich so geprägt? Warum ist der so hängen geblieben? Hast du inzwischen wieder eine Ahnung, eine Vermutung?
Also ich möchte nicht ausschließen, dass wirklich sehr viel Nostalgie damit einspielt. Aber wie gesagt, da ich ihn schon damals als Kind irgendwie bevorzugt habe und die anderen weniger mochte und jetzt habe ich sie, die anderen Filme nochmal nachgeholt. Ich möchte sagen, es ist, glaube ich, vor allem die Geschichte, die ich einfach lustiger oder spannender finde oder zumindest die mich besser abholt, weil in den anderen Filmen, also in Pferdchen Frost hast du eben wird die Geschichte etabliert mit einer prekären Situation. Du hast eben Nastinka, die wirklich gebeutelt wird und geschändet wird und in einer ziemlich beschissenen Situation ist. Da bin ich schon mal bei ihr. Bei den anderen Filmen, beim Hirsch mit dem goldenen Geweih, da geht der Film halt los mit dem Hirsch, der durch den Wald rennt. Und ich dachte, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, Wendy für die Russen oder was. Ich dachte, das wäre so ein Mädchenfilm mit dem Hirsch. Und dann dachte ich, hatte ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Habe ich dem schon keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und selbes galt dann auch für die schöne Varvara, deren Prämisse es war, dass es einen Zaren gibt, der ja ein Riesenreich hat und sich zur Aufgabe gemacht hat, alles zu zählen. Und zwar alles, was in seinem Reich ist. Und mit alles in seinem Reich zählen bedeutet auch jeden Zweig, der an Bäumen hängt und auch jede Sommersprosse, die die Menschen in seinem Reich haben. Er wollte alles in Zahlen haben und hat dann aber sich dann es mit dem Unterweltboss, dem Unterwasserboss Caché verscherzt und er hat gedroht, ich nehme dir das, was du noch nicht kennst in deinem Reich. Und ja, was könnte es sein? Es ist natürlich sein Neugeborener und er will dann irgendwie die Söhne tauschen. Und interessante Prämisse, aber hat mich tatsächlich jetzt inszenatorisch und erzählerisch hat mich das weniger erreicht. Und mir haben bei dem Film tatsächlich dann auch ein bisschen dieses Maß an Irrsinn gefehlt, dieses Bizarre. Also ich finde, Fädchen im Frost hat nochmal deutlich mehr bizarre Elemente, die so unfreiwillig komisch wirken. Sei es eine Sonne, die auf dein Anflehen hört und sich wieder halt nach unten verpisst. Ja, oder sei es eben die wirklich schöne Darstellung von Baba Yaga, die mir besser gefällt. Obwohl es derselbe Schauspieler ist in den anderen Filmen, hat Baba Yaga in den anderen Filmen, sei es Feuer, Wasser, Posaun, deutlich weniger Screentime. Sie ist auch mehr ratgeberisch. Ich habe schon wieder dieses Wort. Also sie macht da nichts Böses und beim Hirsch mit dem goldenen Geweih ist ein bisschen mehr los. Da mochte ich auch ein paar Szenen mehr. Da geht nämlich eine Dame, die ihre Kinder sucht, die wendet sich erst wieder an die Sonne, fragt: Sonne, hast du meine Kinder gesehen? Nö, frag mal den Mond. Mond, hast du meine Kinder gesehen? Und da hast wirklich, du siehst wirklich eine riesen Aufnahme, ein Gesicht, das in die Sonne reingemalt wurde. Und da unterhält sich halt jemand gerade mit einem Himmelskörper. Und dann der Mond sagt auch: Hab ich nicht gesehen, frag mal den Wind. Und das fand ich dann schon ganz witzig. Am Ende wird die Frau durch die Kraft des Ringes, den ihr der goldene Hirsch gegeben hat, wird sie zu einem Ritter. Und dann hast du quasi mal einen weiblichen Ritter, der am Ende die Bösen verhaut mit dem Schwert. Auch interessant. Trotzdem, mich hat es damals nicht so richtig abgeholt. Und auch heutzutage fand ich ein bisschen weniger skurril als eben Fädchen Frost, der, wie du auch schon erwähnt hast, deutlich effizient auch geschrieben ist. Also mir jede Begegnung dort, die macht einem Freude und die Synchro tut ihr Übriges dazu. Wenn ich da auf die alten Filme gucke, was mir gut gefallen hat, wahrscheinlich hätte ich den auch über die Jahre hinweg geguckt, ist diese Vasilisa die Schöne. Das ist ein Film aus 1940. Mhm. Auch ein Märchenfilm, wo ein strahlender Held irgendwie sich beweisen muss. Aber da fand ich tatsächlich, der ist weniger unfreiwillig komisch. Er hat noch so ein bisschen, die Stummfilmzeit ist noch nicht lange her, da hat man noch so ein bisschen so theatralisches Schauspiel, das sich da an dieses Kino anlehnt. Aber das kann ich gut konsumieren. Und es gibt Effekte, die ich durchaus beeindruckend fand. Also es gibt eine Szene, wo Baba Yaga, auch wieder von Grégory Millard dargestellt, wirklich den Steine in den Weg von unserem Helden legen will und wirklich teilweise ein Erdbeben verursacht, wo auch wirklich ein Tal in sich hineinstürzt. Und das fand ich wahnsinnig gut getrickst, gerade für so einen 1940er-Film. Also der war tatsächlich weniger unfreiwillig komisch, sondern wirklich ein für damalige Zeiten recht gut gemachtes Fantasy-Spektakel, das ich empfehlen würde. Und da sind für mich jetzt eben diese späteren Alexander Rowe-Filme, also auch wieder ein Film von Alexander Rowe, die sind für mich erzählerisch einfach schwächer, thematisch uninteressanter und haben weniger, von diesem Wahnsinn, der in Fädchen Frost zugegen ist. Dieser Film übrigens, der wurde tatsächlich auch mal in Mystery Science Theater 3000 gefeatured, falls du das kennst. Mm-hmm. Das ist ja quasi die amerikanische Vorlage für Schläferz.
Genau.
Wo irgendwie Trashfilme gezeigt werden und dann wird das ein bisschen humoristisch kommentiert. Und ich habe gesehen, die meisten Reviews auf Letterboxd, die sich auf den Film beziehen sich immer auf die Mystery Science Theater Ausgabe. Also da wurde der Film auch einem amerikanischen Publikum vertraut gemacht. Und die meisten sagen, ah, der ist ja scheiße, den kannst du eigentlich nur in dieser Form, in dieser Variation konsumieren mit diesen Kommentatoren, die da im Hintergrund sitzen. Aber einige wenige meinten auch, nee, eigentlich kannst du ihn auch für sich ganz gut konsumieren, weil das wirklich schon der Wahnsinn ist, was da schon an Skurrilitäten sich abspielen, gerade wenn man mit der slawischen Folkloristik nicht vertraut ist.
Absolut, absolut. Also da waren jetzt ganz viele Empfehlungen dabei. Wie gesagt, ich habe ja gar keine Berührungspunkte. Also mit Märchenfilmen generell nicht so und mit den Sowjetmärchen gar nicht gehabt. Deswegen habe ich aber trotzdem, ich hatte wirklich eine unterhaltsame Zeit mit dem. Ich habe auch erst gedacht, boah, mal gucken, wie du dich so durchquälst, 80 Minuten. Das kam mir für einen Märchenfilm schon sehr lang vor.
Ich habe tatsächlich auch die Befürchtung gehabt, gerade weil ich die anderen Filme gesehen habe, sie deutlich langweilig. Ich empfand, dachte ich, vielleicht würde den wahrscheinlich auch eher langweilig empfinden. Und dachte ich, was habe ich mich darauf eingelassen? Oh mein Gott.
Nee, aber im Endeffekt muss ich sagen, also auch wenn ich Märchenfilmen nichts abgewinnen kann, so wirklich, mag ich tatsächlich hier diesen einfach die Dynamik, die drin, also die Story, die wirklich jede Station irgendwas passiert, ob jetzt witzig, ob jetzt gruselig, also es waren wirklich Momente, wo bewusst, also gerade mit der Hexe, das soll natürlich schaurig sein, aber wo jetzt natürlich auch nach 60 Jahren einfach unfreiwillig dann halt gruselig wirken, also gerade diese Bärenmaske oder was, also ich glaube, aus heutiger Sicht ist der schwierig, einem Kind vorzusetzen und zu sagen, hier, das ist ein Märchenfilm, den du so einfach zeigen kannst, der einfach mal runterläuft. Also dann würde ich, wenn dann wahrscheinlich mit dem Kind zusammen gucken.
Ich würde es auf jeden Fall mit meinem Sohn machen.
Genau. Also das ist ja eh Sinn und Zweck von so Filmen. Dafür sind es ja Familienfilme. Aber ich habe mehr so diesen Fantasy-Aspekt hier gesehen. Und den fand ich sehr, sehr unterhaltsam dafür, dass wir vermuten ja nur, dass es nicht viel Budget war, was sie hatten, weil das ja auch oft solche Staffelproduktionen sind. Du drehst ja dann solche Märchenfilme hintereinander weg, weil du hast ja dasselbe Setting immer da stehen und dann drehst du drei Filme parallel, weil alle brauchen denselben Wald und die Hütte. Und da fand ich den tatsächlich sehr, sehr abwechslungsreich. Ich fand die Figuren so geil drüber, aber auch mit einem, also es war ja kein Augenzwinkern mehr. Die haben dir ins Gesicht gefeixt und haben sich da gegenseitig zum Teil Sachen an den Kopf geworfen. Ich fand das sehr, sehr unterhaltsam. Diese Wortgefechte dann auch, klar, im Deutschen, die DEFA-Synchro, ich gebe große Stücke auf die haben sehr gute Arbeit gemacht, wie ich finde. Und davon lebt es ja dann auch, dass du sowas dann richtig transportierst.
Nee, auch wirklich. Ich habe auch mal ein bisschen in die englische Synchro reingehört. Und da fehlt, das stelle ich ständig fest, selbst im Vergleich zu einem O-Ton, irgendwie schaffen es die Schauspieler, die Originalschauspieler, nicht irgendwie dieses bisschen an Extravaganz oder extra Mühe reinzusetzen, damit irgendwie ein gesprochener Satz nochmal ein bisschen quirliger, nochmal ein bisschen mit mehr Nachdruck gesprochen wird. Das fehlt mir dann oft mal und deutsche Synchros kriegen es immer sehr gut hin.
Ja, genau, damals wie heute. Und deswegen, ich habe tatsächlich wirklich eine gute Zeit mit dem gehabt, habe unheimlich viel wiedererkannt an Märchen und habe einige What-the-fuck-Momente gehabt, wo ich sagen kann, okay, jetzt hast du wieder was in deine. Ich hätte niemals gedacht, dass ich hier auf dem Kanal, wie gesagt, mal Fädchen und Frost besprechen würde. Und jetzt haben wir es zusammen durchgezogen und ich bin wirklich angetan. Ich fand den wirklich sehr unterhaltsam. Also ich kann den empfehlen, wenn der wird 100.000% im Vorweihnachtsprogramm wahrscheinlich bei MDR oder sowas mal laufen.
Das sind doch genau diese Rips, die du auf YouTube hast. Also den Film, es genau. Ist absolut problemlos, sich den Film mal eben schnell anzugucken. Die DVD ist günstig zu haben, aber sonst ist er in mehreren Variationen auf Du-Rohr zu finden. Und genau. Ich kann nur nicht empfehlen, da gibt's eine sehr schöne HD-Fassung mit 16:9, aber 16:9 heißt halt, oben und unten ist abgeschnitten und es gibt eine Genauaufnahme von Gesichtern, wo dann tatsächlich der Mund dann fehlt und das finde ich dann ein bisschen unschön.
Ja, das ist dann...
Dann lieber die 4:3 MDR-Fassung da irgendwo finden. Genau, aber es gibt auch die Mystery Science Theater Ausgabe in voller Länge dort, falls man das auf Englisch da und mit Kommentaren sehen möchte. Also...
Genau. Würde mich ja mal interessieren, die werde ich mir aber im Nachgang nochmal irgendwann angucken. Würde mich ja mal interessieren, was die Jungs dazu gemeint haben, weil die zerreißen ja auch nicht alles. Die finden ja Sachen auch, die sie dann bewundern oder schön finden oder was. halt in ihrem Rahmen. Deswegen, da will ich mal reingucken. Weil, gut, die englische Variante, ich habe mir nur so ein Snippet mal angeguckt, die Synchro ist wirklich um Welt schlechter dann schon als die DEFA-Variante.
Ja, und ich guck's mir mal im O-Ton an auf Russisch und festgestellt, es ist eigentlich auch synchronisiert. Und dann war das irgendwie auch nicht so die große Freude. Auch da wieder gemerkt, die Sprecher legen irgendwie nicht diese Energie rein wie deutschen Sprecher. Aber wie gesagt, Synchronisation ist ja eine deutsche Erfindung und da hat man irgendwie noch den meisten Erfahrungswert drin.
Genau. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, ich würde ihn jetzt nicht als Trash-Film einstufen. Also er hat, finde ich, als Märchenfilm für Leute, die das mögen. Ich kann verstehen, warum die den mögen. Ich kann wirklich verstehen, warum die den mögen. Ob jetzt aus nostalgischen Gründen oder weil sie einfach die Geschichten, die da drin stecken, mögen. Aber ich würde jetzt sagen, also normalerweise hätte ich ihn wahrscheinlich nicht bei mir ins Programm gepackt. Ich hätte wahrscheinlich gedacht, okay, der ist 60 Jahre alt, der sieht entsprechend aus. Das ist ja so die zweite Kategorie Trash.
Das, was ich so meinte, ne, das ist so, man macht sich sehr leicht, den unter Trash laufen zu lassen.
Richtig.
Andererseits, wie gesagt, das ist ein Film, der ist für mich stark unterrepräsentiert, was die deutsche Podcast-Filmszene angeht oder generell die Filmrezensenten-Szene. Und ich dachte, da muss jetzt mal irgendwie mal in einer Art wiederbelebt werden und einer breiteren Öffentlichkeit mal ein bisschen bekannt gemacht werden.
Und das haben wir jetzt hoffentlich zusammen getan. Das heißt, ihr jetzt alle da draußen habt hoffentlich Lust und Bock, euer nächstes Weihnachtsprogramm anstatt dem kleinen Lord, lasst ihr mal Baba Yaga über den Bildschirm huschen und dann habt ihr Spaß und hockt Kinder, Enkelkinder, Oma, Opa dazu, keine Ahnung. Vielleicht kennen die ja die Filme auch. Mhm. Manchmal findet man auch nach 30 Jahren noch Sachen in der Familie raus, wo man sich wundert, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du den Film kennst. Ja, ich habe ihn damals im Kino gesehen. Ich habe das letzte von meiner Mutter erfahren. Die hat mir gesagt, dass sie Nightmare on Elm Street damals im Kino gesehen hat. Die hasst Horrorfilme. Ja. Weißt du, ich kenne sie nur als, oh Gott, Horrorfilme, kann ich nicht ab. Jetzt weiß ich aber auch, warum. Freddy Krueger ist schuld. Also so Sachen findet man dann im Gespräch raus. Und deswegen, wo ihr ihn euch anguckt, guckt mich an. Danke, Sergej, auf jeden Fall für deinen Wunsch. Horizont erweitern würde ich es wirklich einfach mal nennen für mich.
Dann ist es ja tatsächlich das Optimale dabei rausgekommen. Ich habe wirklich zwischendurch gedacht, oh, vielleicht findet der langweilig, vielleicht denkt sich, auf was für einen Scheiß habe ich mich jetzt eingelassen. Aber ich bin auch froh, dass es dann wir beide mit einer Erkenntnis und mit Lebensfreude da aus der Sache rausgehen.
Ja. Also ich habe mit meiner Frau geguckt, die hat sich auch köstlich amüsiert.
Ach schau, noch umso besser, noch ein Fan.
Genau. Also von daher vielen, vielen Dank für deinen Wunsch. Und wir haben im August natürlich jetzt noch drei weitere Filme, die auf der Agenda stehen. Da könnt ihr euch noch drauf freuen. Dann wahrscheinlich wieder ohne Gast, aber nicht minder euphorisch hoffentlich, je nachdem, was ihr euch gewünscht habt. Ich weiß es natürlich nicht. Kann natürlich nicht alles Gold sein, aber heute hatten wir mal hier einen Glückstreffer. Und vielen, vielen Dank, Sergej, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich würde sagen, die Schlussworte, die überlasse ich dir. Da darfst du gerne noch mal raushauen, was du den Leuten noch sagen willst.
Oh, was ich den Leuten noch sagen will. Ihr dürft auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt auf die Besprechung von B-Gülle-Actionfilmen, dann schaut ins Nachtprogramm, in den Nachtprogramm-Podcast rein. Ich habe schon vorhin ein bisschen mich überhastelt mit der Umschreibung unseres Programms, aber wir sprechen auch mal gerne über solche Leute wie Gary Daniels und Lauren Avedon, falls ihr die kennt. Also das wird bei uns hochgehalten. Aber vor allem werden bei uns Jackie Chan-Fans und Hongkong-Klopper-Fans glücklich. Und deswegen schaut vorbei. Ansonsten guckt Märchenfilme. Ich muss ja sagen, ich bin jetzt auch nicht so sehr große Kenner. Ich habe mal ein DDR-Märchenfilm geguckt, Das kalte Herz, falls du den kennst.
Ja.
Von Paul Verhoeven, ne? Aber nicht der Paul Verhoeven.
Der andere.
Der andere. Auch der habe ich schon ziemlich vergessen, was da eigentlich passiert ist. Ne? Aber so ein Pelikan Frost, das vergisst man nicht.
Den vergisst man nicht.
Ansonsten, es soll nur noch gesagt sein, vergesst eure liebe Mutter nicht, verspottet niemals die schwachen Leute, sonst werden wir euch zu Bären verwandeln, Leute.
Und ihr müsst im Wald Pilze sammeln. So.
Genau.
So, gute Zeit euch allen, tschüss.
Servus. Summer, summertime, while living. Sun on my face and my feet in the sand. Summer, summertime.
Musik.